Diese Folge wird mit dem Fox-USB-Mic von Beyer Dynamic aufgenommen.
Bevor wir heute loslegen, kommen wir erstmal zu unserem Sponsor. Und das ist ein weiterer Podcast, und zwar der Podcast Palastgeflüster. Und wenn ihr euch für Königshäuser aus der ganzen Welt interessiert, natürlich vor allem die Royals, und keine Lust habt, irgendwelche Magazine durchzublättern, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch. Palastgeflüster ist immer seriös, unterhaltsam und informativ. Laura, das ist der Host des Podcasts Palastgeflüster, hat dort regelmäßig echte Experten aus der Welt der Royals zu Gast. Und wenn ihr Fragen an diesen Experten oder Laura aus der Welt der Royals habt, dann könnt ihr diese auf allen Social-Media-Kanälen von Palastgeflüster stellen. Den Podcast Palastgeflüster gibt's auf Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Wir
haben ja immer die Regel, man soll jeden Tag was machen, was einem unangenehm ist. Was hast du gemacht heute?
Heute habe ich vor allem mich in meiner Komfortzone gesuhlt und bin in keinen Punkt gegangen, wo es mir unangenehm hätte werden können. Aber der Tag ist ja noch nicht vorbei und ich weiß, dass mir heute definitiv was unangenehm sein wird, und zwar, wenn wir heute auftreten, und ich vermute, dass du mir dann wieder die eine oder andere unsensible Frage stellen wirst, auf die ich dann ganz locker lässig antworten muss und so tun muss, als wäre das überhaupt gar kein Problem für mich, genau darüber zu reden. Das hat sich in der Vergangenheit auch schon eingestellt.
Freue ich mich schon drauf. Mich interessiert auch manchmal gar nicht die Antwort, sondern ich mag das Gefühl, wenn du verunsichert bist und ich das in deinen Augen sehe.
Und wie zeigt sich das noch, außer in meinen Augen? Gibt es da noch irgendwelche körperlichen Merkmale?
Mit deinen Händen zu knibbeln.
Auf der Bühne?
Ja.
Nein.
Tatsächlich. Doch.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja, okay. Achte mal selber drauf. Da freue ich mich später schon drauf. Ja, wir sind gerade auf Tour. Ich habe heute auch noch nichts gemacht, was mir unangenehm ist, aber der Tag ist ja noch relativ jung, also kann noch kommen, und es wird noch kommen. Also ich weiß, es gibt ein Element auf der Bühne, was mir auf jeden Fall sehr unangenehm ist. Und wir haben uns was Kleines überlegt. Wir sind ja noch auf Tour, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und wenn es bei euch im Moment ein bisschen knapp ist und ihr sagt, ey, eigentlich würde ich mir das gerne angucken kommen, aber ich habe das Geld gerade nicht, dann schreibt uns an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff 2 Tickets oder auf Instagram, das geht natürlich auch. Und dann gucken wir, was wir machen können. Dann verlosen wir unter all denjenigen, die uns schreiben, einfach Karten. Max, übrigens, wir haben schöne Fragen von einer Hörerin bekommen. Und zwar, was ist deine größte Sehnsucht?
Wieder mehr Urlaube machen, und zwar weit, weit weg. Letztes Mal habe ich jemanden gesehen, der sich in Neuseeland aufhält und regelmäßig surfen geht, und dachte ich, genau das wäre eigentlich was ich auch mehr in meinem Leben integrieren würde, aber hier in Berlin geht das so schlecht.
Man stellt sich Surfen, finde ich, immer so geil vor und so easy, und dann springt man aufs Brett und dann surft man die Welle ab, und wenn man dann draußen ist und die ersten 5 Waschungen bekommen hat, also erstmal rauspaddeln an sich ist schon mal ein Akt, wenn richtig Welle ist und man sich dann hinter quasi die Brechkante von den Wellen kämpfen muss. Also ja, sehr romantische Vorstellung, finde ich gut. Also Surfen ist tatsächlich was, ähnlich wie Sex bei mir früher, was man sich viel schöner vorstellt, als es letzten Endes ist. Also es ist geil und es macht Spaß, und wenn man dann auf der Welle steht und die abreitet, ist es ein geiles Gefühl, aber der Weg dahin, das Reisen, das Trainieren, dann das Rauspaddeln, dann die etlichen Versuche, bis man endlich steht. Also das ist ein ewig langer Versuch. Eigentlich ist es sehr krass zu vergleichen mit Sex.
Weil du gerade sagst, früher ist dein Sex heute das Surfen von damals? Oder wie darf ich das verstehen? Ist dein Sex heute so gut, dass du sagst, ich tausche das mit Surfen direkt aus?
Es ist nicht mehr so mühselig gewesen, muss man ja sagen, bei mir.
Ach ja, stimmt, da war ja was.
Nee, ich finde einfach, Sex ist einfacher. Also ihn zu bekommen klingt immer so, als ob das in irgendeiner Form, klar, für manche ist es eine Dienstleistung, aber als ob es was ist, was man so als Ware austauscht, aber für mich in meinem Leben ist es ja nicht so, aber es ist leichter, Sex zu haben, also jetzt aktuell nicht, aber normalerweise.
Würdest du sagen, es ist zurzeit einfacher für dich, Sex zu bekommen, als surfen zu gehen? Das würde ich nicht unterschreiben.
Jetzt akut, also woran machst du das fest, an der Zeit? Also reden wir jetzt in den nächsten 5 Stunden. Entweder schaffe ich es, surfen zu gehen oder Sex zu haben.
Nee, ich würde in der nächsten Woche.
Ja, also das eine ist mit Geld verbunden natürlich. Surfen.
Das andere vielleicht auch.
Hast du schon mal darüber ernsthaft nachgedacht, zu einer Sexworkerin zu gehen?
Ja, habe ich.
Und? Warum bist du nicht?
Weil ich mich dieser Scham nicht stellen wollte, irgendwann sagen zu müssen, ich hatte mein erstes Mal mit einer Prostituierten. Ich habe das wirklich mal eine Zeit lang überlegt, weil ich irgendwie dachte, ich bin zu spät dran. Meine ganzen Kumpels hatten alle schon Sex, nur ich hatte noch keinen Sex. Zumindest habe ich das gedacht. Im Nachhinein habe ich ja erfahren, dass meine ganzen Kumpels mich auch nur angelogen haben und selber von denen die meisten keinen Sex hatten. Aber da hatte ich wirklich einen kurzen Moment der Schwäche, wo ich fast zu einer Sexworkerin gegangen wäre. Aber es ist einfach daran gescheitert, dass ich auch dafür viel zu schüchtern gewesen bin. Ich meine, man stellt sich das so vor, im Vorfeld, dass man da alles ja ganz easy, man geht einfach einen Puff oder so, aber versuch mal einen Puff rauszufinden, so als jetzt heutzutage, es ist vielleicht einfach, aber so vor 10 Jahren ohne Internet war das mega ätzend und dann hatte man nur die Möglichkeit hier in Berlin auf dem 17. Juli lang zu fahren und sich da eine zu schnappen und das war irgendwie so befremdlich für mich und so auch mit Scham besetzt, dass ich mich das nie getraut hätte und zum Glück war ich so feige, sonst glaube ich, hätte es passieren können.
Okay, wäre das passiert nach dem Motto Gelegenheit macht Diebe, wenn du in einer Gruppe von Männern gewesen wärst, die alle ins Bordell gegangen wären und dann so, komm mal mit, mach da mal, komm mal bei uns bei, mach da mal mit.
Also wenn mich jemand an die Hand genommen hätte und geführt hätte wie so ein Blinden über die Straße, auf jeden Fall. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das passiert wäre. Wenn vielleicht sogar noch einer gezahlt hätte für mich, um mir irgendwie einen Gefallen zu tun damit, dann auf jeden Fall. Dann hätte ich es nicht ausschlagen können. Ich glaube, ich war einfach zu ein kleiner, perverser, ja, damals 18-jähriger Junge, der unbedingt mal Sex haben wollte.
Ach, hattest du dein erstes Mal mit 18?
Oder 17. Nee, 17. Ich glaube, ich war damals so ein kleiner... Ja, verrät
es mal nicht schön hier.
Vielleicht war ich auch 18, ich weiß es nicht mehr.
Ich finde das auch nicht problematisch, ob man jetzt 18, 17 ist oder 20 oder 16. Alles unter 14 finde ich schon ein bisschen schwierig, weil ich mich mit 14 kenne und weiß, dass ich so meilenweit davon entfernt war, einen vernehmlichen Sex zu haben. Ich habe mir noch nicht mal einen runtergeholt mit 14, tatsächlich nicht, ne?
War ich früher dran.
Ja, ich war jetzt mit 11, ne?
Ich war schon für Masturbieren, habe ich früh gelernt.
Die Raufasertapete in deinem Kinderzimmer. Und du mit deinem kleinen Pinsel unterwegs. Du Maler.
Was war eigentlich deine größte Sehnsucht, bevor wir jetzt die ganze Zeit bei mir und meinem Sexworker-Dasein oder Fast-Dasein reden?
Es hört sich immer so komisch an, aber in mir ist seit meiner Tochter ganz schön viel Ruhe eingekehrt. Ich glaube, vor 1,5 Jahren hätte ich dir das noch besser beschreiben können. Ich habe viele Sachen, die ich gerne machen würde oder mehr machen würde. Ich würde gerne besser Gitarre spielen können. Ich würde gerne besser singen können.
Ja.
Aber wenn du von Sehnsucht redest, ist es so ein Gefühl von mich mit einem Menschen verbinden, wo ich das Gefühl habe, wir verstehen uns auf einer ganz, ganz tiefen Ebene und sind da verbunden. Das wäre wahrscheinlich meine tiefste Sehnsucht.
Das ist eine schöne Sehnsucht, aber fast schon ein bisschen romantisch.
Sehn und Sucht.
Mhm.
Wenn ihr ein Tier wärt, welches wärt ihr?
Ich glaube, ich wäre ein Bär, aber einer, der sich im dauerhaften Winterschlaf befindet.
Bist du doch schon eigentlich.
Genau. Du hast es erfasst.
Okay, ich wäre eine Raubkatze, aber keine im Zoo, die da alles voll pisst und voll stinkt. Also, weil warst du mal im Raubtierhaus im Zoo? Das ist das Traurigste, was es gibt eigentlich. Das ist tatsächlich das Affenhaus und das Raubtierhaus im Zoo. Das sind so zwei der traurigsten Dinge. Das eine, beides wirkt wie ein Knast, finde ich. Also es ist wirklich das Tiergefängnis. Heute gehen wir ins Tiergefängnis.
Ich gehe aber auch am liebsten in das Tiergefängnis für Fische, weil es erstens schöner ist und ich da zweitens nicht so ein schlechtes Gefühl habe, wie zum Beispiel bei den Tigern, Löwen oder auch Affen im Zoo.
Ich glaube, den Fischen sieht man das Leid nicht so richtig an. Ne? Bei den Tigern und bei den Löwen, da siehst du es in jeder Pore, da siehst du es in der Körperhaltung. Also sie wirken fast, als ob sie depressiv wären. So, kennst du das, wenn jemand depressiv ist und der wirkt, als ob er eigentlich nur von seiner Bekleidung getragen wird?
Ja.
So wirken die Tiere im Raubtierhaus und im Affenhaus.
Also, obwohl was mich immer sehr irritiert an den Tigern im Zoo ist, wenn die so stoisch auf und ablaufen Und da frage ich mich, das kann doch nicht normal sein. Also wenn so ein Tiger die ganze Zeit am Fenster lang läuft, über mehrere Stunden, vermute ich mal, ich bin ja da nicht so lange, aber wenn er das macht, wenn ich reinkomme und macht, wenn ich gehe, dann gehe ich auch davon aus, dass das noch weiterhin machen wird.
Ja.
Das ist für mich immer so ein Zeichen, wo ich denke, wow. Und da trifft mich auch so ein, ja, so eine gewisse Traurigkeit, komischerweise, die ich zum Beispiel auf der Straße, wenn ich zum Beispiel einen Obdachlosen sehe, nicht so getroffen werde, weil dieses Bild kenne ich irgendwie öfters. Erschreckend eigentlich auch, ne? Dass er mehr Mitleid mit einem Tier im Zoo hat, als vielleicht mit einem Obdachlosen, der einem in der U-Bahn entgegenkommt, dem man sagt, nein, nein, danke, ich will dir kein Geld geben.
Mhm. Fühlst du dich mit Tieren verbunden oder mit Menschen?
Auf jeden Fall mit Menschen.
Mhm. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich mit Tieren verbunden. Wer die Menschen kennt, der liebt die Tiere, nach dem Motto.
Mhm. Nee.
Ich fühle mich nicht mit Tieren verbundener, aber wenn ich spende, würde ich tendenziell entweder eher für was Politisches spenden,
ja,
um einfach die Ausrichtung so zu verändern, dass sie positiv für die Welt ist. Also Bernie Sanders zum Beispiel, fand ich, war ein großartiger Präsidentschaftskandidat. Oder halt für Tierprojekte. Für Menschen spende ich seltener, muss ich sagen. Komisch, klingt krass, wenn ich so höre. Ich wäre auf jeden Fall eine Raubkatze. Wovon lasst ihr euch korrumpieren?
Also korrumpieren lasse ich mich vor allem von Jakob. Ansonsten haben nicht so viele Menschen negativen Einfluss auf mein Leben.
Aber ich habe negativen Einfluss auf dich.
Ich würde sagen, bei dir ist es eine gute Mischung aus beidem. Einen guten positiven.
Der Teufel ist auch immer da.
Aber ich würde sagen, es hat eine gute Mischung aus positiven Impulsen. Und ab und zu mal, ja, ist so deine egozentrische, egomanische Art nicht der beste Einfluss für mich.
Ey, ganz ehrlich, dafür kann ich dann überhaupt nichts. Du musst einfach gucken, wo du für dich stehst und dann musst du dich nicht mitziehen lassen. Und vor allem muss man auch sagen, ich glaube, es sind immer Seiten in dir, wenn ich dich negativ in ein paar Punkten beeinflussen sollte, die lebendig sind und die einen ganz bestimmten Punkt ansprechen bei dir, den du einfach nicht lebst und den du unterdrückst. Und wenn ich an deine kleine Scheune ein Streichholz halte, kannst du dich einfach entscheiden, ob du brennen möchtest oder nicht.
Du bist einfach ein perfekter Reframer, der alles Negative ummünzen kann in was Positives. Sehr schön, gerade wenn es um dich geht.
Wovon lasse ich mich korrumpieren? Ich glaube, ich überliste mich manchmal selber, wenn ich denke, ach ja, das ist jetzt schon in Ordnung, das kann man so machen. Zum Beispiel, eigentlich eine Geschichte für beste Vaterfreunde, aber ich deute sie mal ganz kurz an, bin ich vor ein paar Tagen ganz, ganz schnell mit dem Auto durch die Stadt gefahren, weil ich wusste, ich muss noch einen Zug kriegen, wenn ich meine Tochter noch ins Bett kriegen möchte. Und ich dachte mir, ey, wenn mir jetzt irgendwie ein Kind über die Motorhaube springt.
Dann habe ich wenigstens mein Kind ins Bett gebracht, in aller Seelenruhe.
Nein, also ich habe schon versucht, das Tempolimit einzuhalten, aber du weißt ja, wie das manchmal so ist.
Und oh ja.
Kennst du so Rechtsabbiegerspuren, wo es sich schon so kilometerweit aufstaut? Und da bin ich links vorbeigefahren und habe dann vorne so getan, als ob ich ein Tourist wäre, der einfach seinen Weg nicht kennt.
Interessante Frage, war die Ampel grün oder war sie rot? Also hast du dich reingequetscht und ein Handzeichen gegeben oder bist du direkt einfach drüber gebrettert?
Sie war rot. Sonst, mein Trick sonst ist, ganz, ganz asozial, wenn ich es super eilig habe, links mitfahren und die meisten biegen nämlich relativ weit innen ab und dann kannst du in der zweiten Spur außen abbiegen.
Ja, da wurde ich letztens erst mal von der Polizei angehalten, als ich das nach links gemacht habe und in der zweiten Spur abgebogen bin, weil ich dachte, ach, das geht hier schon. Kostet übrigens 30 Euro. Ich hätte es teurer eingeschätzt. Also du kannst das Risiko weiterleben.
Nee, es geht ja um die Sicherheit. Also
natürlich.
Naja, und ich denke mir so, wow, ich stelle meine zeitlichen Ziele über die anderen Menschen, die auch auf dieser Welt leben. Ich hasse es auch, wenn Leute unnötig lange hupen in der Innenstadt. Weil ich mir denke, wow, ey, irgendwer bringt doch bestimmt gerade sein Kind zu Bett oder will in Ruhe mal was lesen. Oder das sind so Noise-Pollution-Menschen, da will ich direkt an die Fensterscheibe ran und die zur Rede stellen. Also ich sehe mich immer, wie ich mit meinem Fahrrad dann schon so kilometerweit über die Straße slide, so dass ich genau unter deren Vorderreifen anhalte. Die können nicht weg und dann stelle ich sie zur Rede. Das ist immer meine Vorstellung, wenn jemand lange hupt.
An dir wäre so ein richtiger, schöner Spießer verloren gegangen, der Sonntag sich darüber beschwert, dass die Leute Rasen mähen. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, aber gut.
Mir geht es einfach um die Asozialität in unserer Gesellschaft. Also wenn jemand kein Bewusstsein dafür hat, dass er einfach gerade Lärm macht und sagt, oh, jetzt ist hier mein Bedürfnis, dass der andere nicht fährt, am allerwichtigsten, ich liebe Leute, die Lichthupe machen. Das finde ich viel, viel besser. Da denke ich mir so, okay, der denkt mit. Aber so ein richtig asoziales, denke ich mir, fick dich, ich habe dich beim ersten Mal schon gehört.
Aber es gibt manche Leute, die so verblendet sind wie ich beim Autofahren, die dann irgendwie die ganze Strecke, letztes Mal von dir nach Spandau, 1,5 Stunden Weg im Dunkeln ohne Licht fahren und sich die ganze Zeit wundern, warum sie die ganze Zeit angeblinkt werden und sich fragen, sag mal, was ist denn hier heute los? Und so 2 Minuten, bevor ich zu Hause angekommen habe, ich gemerkt, dass ich das Licht nicht anhatte.
Hat es dann aber auch nicht mehr angemacht, ne?
Doch, aber da hätte ich mir so einen herzhaften Hooper wirklich gewünscht, weil der hätte mich, glaube ich, in die richtige Richtung gelenkt.
Also ich lasse mich von mir selber korrumpieren und teilweise auch, mein Vater, der ist in der Gropiusstadt groß geworden und der hat so ein bisschen kriminelles Milieu mitgebracht, würde ich sagen, in die Familie. Also der hat manchmal so l'état c'est moi, der Staat bin ich und ich mache hier mir meine eigenen Regeln und ja, wenn ich das sage, ist das schon in Ordnung. Und der hat leider auch so ein kleines Autoritätsthema schon immer gehabt, also wenn ihn das Ordnungsamt oder die Polizei anhält und ich finde, man sollte immer ein respektvolles Miteinander wahren, wenn die Polizei das selber nicht macht, wenn die einen anhalten, bin ich auch sofort so, dass ich mir denke, ja, ganz ehrlich, ihr könnt mir erstmal gar nichts. Aber wenn man gleich von Anfang an positives Miteinander hat, was ich versuche anzustreben, dann ist es gut, aber bei ihm ist es tatsächlich ganz lange so gewesen, dass er gesagt hat, ja, entweder voll rausgeredet oder gesagt, ja, nö, weiß ich jetzt nicht, interessiert mich auch nicht und hat so seine eigenen Regeln aufgestellt. Und das habe ich ein bisschen leider durch die Muttermilch mitbekommen, habe ich mir aber abtrainiert, weil ich mir denke, ey, das sind Frauen und Männer, die passen einfach auf uns auf, die sorgen für unsere Sicherheit und das ist zu respektieren und das ist ein sehr, sehr wertvoller Job für die Gesellschaft.
Ja, aber man sollte es nicht übertreiben. Ich wurde ja letztens angehalten und hab dem Polizist, nachdem er mir gesagt hat, das wird jetzt 30 Euro kosten und sie kriegen einen Punkt in Flensburg, habe ich ihm noch herzlich dafür gedankt, dass er mich angehalten hat. Also ich habe das nicht ironisch gemeint, ich meinte wirklich so, ja, vielen Dank und noch einen schönen Tag. Und der hat mich angeguckt wie so ein Auto, aber ich meinte es wirklich ernst und dachte nachher, naja, man kann es auch übertreiben mit der Freundlichkeit. Ich glaube, ein beherztes Auf Wiedersehen hätte auch gereicht.
Aber warum hast du dich denn bedankt? Für was?
Ja, für die Erinnerung
daran? So, hey, sie machen mir einen Fehler.
Nein, ich dachte wirklich, das ist ein, so wie du es gerade gesagt hast, ich wurde schon so ewig nicht mehr von der Polizei angehalten und habe in dem Moment für mich gedacht, das ist eigentlich ein Berufsfeld, was die Ordnung in unserer Gesellschaft aufrechterhält, mit den kleinen Sachen, die sie halt machen, nämlich, dass sie mich als illegalen Linksabbieger in der zweiten Spur halt daran erinnern, dass ich gerade mal einen Moment der Fahrlässigkeit hatte und vielleicht in Zukunft mich wieder ein bisschen bewusster auf den Straßenverkehr beziehen sollte. Und da dachte ich, ja, vielleicht hat er recht, ich danke ihm für diesen Hinweis und zahle gerne diese 30 Euro.
Ja, also ein paar Sachen verstehe ich nicht, wenn es um die eigene Sicherheit geht. Da sollte die Polizei eigentlich nicht eingreifen, das ist so meine Meinung. In den meisten Fällen jedenfalls, wenn man volljährig ist. Also klar verstehe ich, warum sich alle anschnallen müssen im Auto, weil wenn man sich überschlägt und da gibt es 4 Leute, die nicht angeschnallt sind, dann fliegen die halt wie so ein bunter Haufen Smarties durch die Gegend und verletzen sich gegenseitig. Also anschnallen verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist Helmpflicht auf dem Motorrad. Also von mir aus können die ganzen Rockerbanden, die eh immer so ohne Helm gerne durch Berlin tingeln, das weiterhin machen. Also finde ich super. Wenn die alle keinen Helm tragen, finde ich das große Klasse. Also,
ja, aber da sorgst du indirekt für unglaubliche Kosten in unserem Sozialstaat. Eigentlich ist es doch eine sehr egoistische Sache von unserem Staat zu sagen, Helmpflicht für jedermann, weil am Ende, wenn der einen größeren Schaden hat und vielleicht eine lange Krankheitsgeschichte hinter sich hat, müssen alle dafür blechen. Also ist eigentlich Helmpflicht dient nur dem Gemeinwohl auf allen Ebenen, genauso wie Anschnallen. Auch wenn die vielen bunten Smarties am Ende alle überleben und nicht das Zeitliche segnen, müssen die wahrscheinlich über Jahre lang gepflegt und versorgt werden über die gesetzliche Krankenkasse im schlimmsten Falle. Und um das zu vermeiden, bin ich auch absolut für Anschnallen und nicht für jedermann.
Und Helmpflicht, jeder ja selbst. Oder nein?
Auf jeden Fall, auch auf dem Fahrrad.
Auf dem Motorrad, ganz ehrlich, wenn du da eine Kopfverletzung hast, dann landest du nicht irgendwie im Rollstuhl.
Es kann alles passieren. Lass den bei 20 km/h langsam runterfallen. Nee, ich bin für absolut auch. Genauso beim Skifahren und Snowboarden, auch Helmpflicht bin ich voll dafür.
Du bist ganz Papa geworden. Mit allen Zügen. Was ich aber einschränkend sagen muss, ist Rockerbanden, die sich kriminell betätigen. Also nicht alle Rockerbanden betätigen sich ja kriminell. Manche fahren jetzt auch nur mit ihren Harleys raus und bilden eine Domino-Kette vorm Café, wo man das erste Mal so ein bisschen anschubsen will. Da juckt es mich immer ein bisschen am Fuß.
Und schnell weg. Dann wird aus so einer nicht kriminellen Rockergruppe ganz schnell eine Kriminelle.
Ich wollte euch nur mal testen, euer Aggressionspotenzial. Genau. Und Chrom auf Chrom klingt schön, wenn es zusammenfällt. Okay, wenn ihr einen Tag lang eine Frau wärt, was würdet ihr tun? Klassikerfrage, ne?
Also ich würde, glaube ich, den ganzen Tag klassisch masturbieren in all den Facetten, die es gibt, mit jeglichem Spielzeug, was ich finde, und alle Obstsorten durchprobieren, weil ich den Orgasmus der Frau, der ja so vielschichtig und besonders sein soll, im Gegensatz zu diesem stumpfen Gekomme eines Mannes, schon gern nochmal in seiner vollen Intensität dann ausprobieren wollen würde.
Ja, dass du ihn auch mal verstehst, ne? Für mich wäre es auch so, ich glaube, ich würde den ganzen Tag irgendwelche Gegenstände in meiner Punani verschwinden lassen. Ich wäre so ein kleiner David Copperfield an dem Tag. Siegfried und Roy, obwohl die ja in ihrem Leben wahrscheinlich nie eine Punani angefasst haben.
Würdest du dir aber einen Mann suchen, mit dem du schläfst, um diese Erfahrung komplett und ganz zu spüren? Warum nicht? Was wäre denn dabei?
Nee, ich hätte da irgendwie keinen Bock drauf. Vielleicht kommt es denn an dem Tag, aber im Moment fühlt es sich falsch an. Aber im Moment kann ich es mir auch nur so vorstellen, dass ich mein Lachs nach innen stülpt und dass dann irgendwas passiert. Das ist so, jetzt im Moment meine Vorstellung. Und ich möchte nicht, dass jemand irgendwie an meinem nach innen gestülpten Lachs irgendwie rumhantiert.
Kuppe, dann ist es ja auch wieder nur Kuppe auf Kuppe.
Stimmt, Kuppe reverse auf Kuppe straight. Okay, letzte Frage. Nie wieder Sex oder nie wieder verlieben?
Das ist eine schwere Frage. Das ist, glaube ich, die schwerste Frage.
Ah, die erwischt einen, ne?
Nie wieder verlieben. Ja. Obwohl, doch, ich nehme nie wieder verlieben.
Heißt ja nicht, dass du nie wieder lieben kannst, oder? Das wäre die kritische Einschränkung. Du kannst trotzdem noch lieben, aber du kannst dich nicht mehr verlieben. Definitiv würde ich nie wieder verlieben nehmen, für mich jetzt persönlich.
Ja. Obwohl, hast du da so schlechte Erfahrungen gemacht, oder wie?
Also ich finde das Gefühl des Verliebens sehr schön, aber ich weiß um die Vergänglichkeit. Aber die meisten Sachen, die sehr schön sind, sind sehr vergänglich. Und Sex ist was ich in meinem Leben irgendwann wieder begrüßen möchte.
Vielleicht triffst du die Antwort aber auch nur aus deiner absoluten vertrockneten Abstinenz, in der du dich gerade befindest.
Vielleicht auch das.
So, wenn du so mit so einem richtigen durchgenudelten roten Johannes durch die Gegend reinlaufen würdest, was würde ich dafür tun, mich endlich wieder zu verlieben?
Ich habe einen Kumpel, der hat sich seit 12 Jahren nicht verliebt und ich würde sagen, dass er mit 200 Frauen in der Zeit geschlafen hat.
Ich würde sagen, dein Vater würde sagen, der Junge hat ein Trauma.
Irgendwas muss doch da bei einem selber los sein, wenn man mit 200 Frauen geschlafen hast, hast du auch definitiv mit noch mehr irgendwie Kontakt gehabt und da dich nicht zu verlieben, entweder hast du ein ganz komisches Händchen oder irgendwas ist bei dir nicht ganz auf Verlieben eingestellt.
In welchem Zeitraum hat er mit diesen 200 Frauen geschlafen?
Ich würde sagen 10, 12 Jahre.
Ach so lange. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie gestrafft über die letzten 2 Jahre irgendwie nochmal explodiert. Aber 200 Frauen in 2 Jahren ist auch wirklich sportlich.
Ist schon eine ordentliche Anzahl. Also,
sich da gar nicht zu verlieben, ich glaube, er erzählt ja nicht ganz die Wahrheit. Oder er ist wirklich einmal so stark verletzt worden, dass er einen großen Rachefeldzug sich vorgenommen hat und immer noch nicht fertig ist mit dem.
Ich frage mich tatsächlich, ob wirklich eine Verletzung zugrunde liegen muss oder ob es da auch irgendwas anderes gibt. Also gibt es da vielleicht auch ein Unvermögen der eigenen Person gegenüber, den eigenen Emotionen gegenüber. Also ich glaube nicht, dass es immer das klassische Muster ist, ich bin so sensibel, wurde verletzt und damit das nie wieder passiert, ziehe ich jetzt jeder Frau mit meinem Lachs das Herz aus der Punani.
Naja, oder er ist auf deine letzte Frage halt eingegangen und sie hat sich erfüllt. Nie wieder verlieben oder nie wieder Sex, und er hat die Frage mit nie wieder verlieben beantwortet.
Das würde er definitiv, das weiß ich. Das würde er 100%. Ja, schwierig, ne? Also, nie wieder verlieben. Ist schade, weil man verpasst ganz viel. Willst du dich
nochmal? Ich würde dem empfehlen, mal eine gewisse Zeit Sexabstinenz zu leben, weil ich glaube, er ist mittlerweile so abgestumpft und so verroht, er hat so ein Muster entwickelt. Und ich erinnere mich da so ein bisschen an dich, aus der Zeit, wo du auch erzählt hast, in deiner Seelenficker-Hochphase, dass du große, nicht Probleme hattest, aber schon Schwierigkeiten hattest, Frauen in gewisser Form auch ernst und wahrzunehmen in dem, was sie sind, und dann auch in diesem Punkt sich zu verlieben. Also ernst und wahrzunehmen ist vielleicht nicht richtig, aber genau auch eine emotionale Tiefe zuzulassen, weil du eigentlich nur von einem zur nächsten gerannt bist. Und die Geschichte deines Kumpels hört sich für mich sehr ähnlich an. Also er betäubt sich wahrscheinlich wirklich mit Frauen und lässt es gar nicht zu, da irgendeine Emotionalität zu leben.
Ja, ich meine, es ist auch verdammt einfach, ne, das Leben. Also ich habe es ja selber sehr lange gelebt und es ist so ein bisschen wie immer im Hotel übernachten, du brauchst nie aufräumen. Also du hinterlässt zwar emotionale Baustellen, aber das weißt du gar nicht, weil du in dem Moment, wo du das hinterlässt, ziehst du deine Kreditkarte schon wieder durch den nächsten Laser im nächsten Hotel.
Den nächsten feuchten Schlitz.
Schlick. Und trotzdem ist diese Sehnsucht in ihm, irgendwann mal doch ein anderes Leben zu leben. Und die Sehnsucht war ja auch in mir so groß. Ich glaube, die Illusion im Leben ist manchmal zu denken, jetzt ist das Leben endlich genau da, wo ich es haben will. Und jetzt hat das Leben Pause und jetzt ist alles gut. Dieses Happy
ist es so?
Doch, also dieses Happy End im Leben, wie man es sich zumindest früher vorgestellt hat, das erwarte ich nicht unbedingt. Also ich glaube, es gibt Phasen, wo alles total gut ist und ich bin, obwohl ich vielleicht in ganz vielen Belangen von außen nicht zufrieden wirken sollte, relativ zufrieden.
Tja, ich wollte es nämlich auch gerade sagen, weil ich bin eigentlich auch sehr zufrieden und wollte gerade fragen, ob ich in diesem Happy End jetzt leben darf oder nach deiner Theorie mich dafür ja falsch fühlen muss, dass man in gewisser Weise in diesem Zustand nicht verharren darf. Also so hörte sich gerade deine Theorie an. Weil ich glaube schon, wenn man den Punkt gefunden hat, dann darf man da auch verharren. Man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass es für immer so bleiben wird. Es kann auch einfach sein, dass es sich wieder verändert, aufgrund von äußeren Gegebenheiten oder von inneren. Und das ist, glaube ich, der Trugschluss, in dem viele sich begeben, dass sie in so eine Komfortzone geraten, gerade in Beziehungen mit einer Partnerin und vielleicht auch mit Familie, dass sie sagen, ab hier ist alles sicher und ich bin in meinem sicheren Hafen angekommen und ich mauer vorne den Pier zu, weil ich eh nie wieder rausschippern will. Und wenn sich dann aber was verändert im Leben, was man selber gar nicht beeinflussen kann, ist man erstmal emotional sehr alleine gelassen und es wird unglaublich schwer, da wieder ja, rauszukommen.
Es ist nicht unbedingt die Qualität der Veränderung, die das eigene Wohlbefinden ausmacht, sondern meine eigene Reaktion auf die Veränderung.
Mhm.
Das ist eine richtig knifflige Sache und ich merke das immer bei mir, dass ich mich total auf Veränderung einlassen muss, weil ich denke immer, ich bin so ein krass flexibler Mensch, der super schnell so switchen kann, aber ich brauche, um in Themen mich einzufinden, also wie es bei der Arbeit ist, dass ich Themen habe, wo ich mich zwar begeistere für, aber je mehr ich mich damit beschäftige, je begeisterter bin ich. Und dann brauche ich, um da wieder rauszukommen, so brauche ich auch bei Lebensthemen, so zum Beispiel Partnerschaft ist so ein klassisches Thema, wo ich sehr lange brauche, um mich da einzufinden. Weißt du, was ich meine, wenn sich der Status quo von dir total verändert?
Ja, klar. Aber du schaffst es gut, das vorzuspielen, dass es für dich gar kein Problem ist. Also das ist eine Sache, die mir bei dir immer wieder auffällt. Wenn sich bei dir Probleme auftun oder sich Sachen verändern, dass du es erstmal nach außen so wirken lässt, ja, ist doch gar kein Problem, ist doch easy, ja. Und erst im zweiten Schritt, wenn du dich dann nochmal besinnst, kannst du die Sache auch wirklich annehmen. Und was im ersten Schritt passiert, ist oft, dass du, das ist meine Wahrnehmung, nach außen beißt, wie so ein Hund und die Zähne fletscht. Und im zweiten Moment dann merkst, es wäre vielleicht da auch nötig gewesen, sich kurz zu besinnen und dann wieder neu auf die Sache drauf zu gucken. Im Gegensatz zu mir, ich glaube, ich bin jemand, der erstmal viel zu lange auf die Sache drauf guckt und sich da drin suhlt und gar nicht irgendwie mal nach außen geht und in die Konfrontation, sondern erstmal, es ist alles so furchtbar.
Das stimmt, da sind wir sehr unterschiedlich. Aber es soll heute nicht um uns gehen, sondern um euch und eure Nachrichten. Ihr habt uns geschrieben an beste@bestefreundinnen.de, das ist nämlich eine Hörerfolge. Übrigens danke an dieser Stelle an alle, die uns immer fleißig Stories schicken vom neuen Buch, kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, mit dem sind wir ja gerade auf Tour und ihr schickt uns auf Instagram Stories über Stories über Stories und ich finde es so schön zu sehen, dass das Feedback zu dem Buch wirklich gut ist, was wir bekommen und wohin die Geschichten reisen, also nicht nur, dass sie euch begleiten auf euren Reisen, sondern dass das Buch tatsächlich haptisch schon überall auf der Welt war. Und wenn ihr irgendwie auf Reisen seid oder das Buch an einen Ort nehmt, der euch vielleicht wichtig ist, schickt uns gerne ein Foto davon, entweder an beste@bestefreundinnen.de oder auf Instagram. Oder ihr macht was aus dem Satz, kann ich nicht sagen, muss ich nackt. Sorry, da kam gerade so ein bisschen mein Voyeurismus durch. So, unsere erste Mail. Kann ich den auch auf einer anderen Ebene bedienen? Okay, die erste Mail kommt von Carlo. Er schreibt, hallo Max, hallo Jakob, ich bin 26 und Workaholic. Das musste ich mir auch in meiner ersten Beziehung vorwerfen lassen. Hab mich vor einem knappen Jahr von meiner Freundin getrennt. Die Trennung glich einer Schlammschlacht und das Ganze hat mich ziemlich mitgenommen, sodass ich mich sogar von meinem Arbeitgeber versetzen lassen habe, dass wir nicht mehr in derselben Heimat leben. Euer Podcast hat mir sehr geholfen, mich zu ordnen und zu erkennen, was falsch lief, was ich falsch gemacht habe und was ich will oder in einer neuen Partnerschaft mir wünsche. Dafür ein dickes Dankeschön. Jetzt zum eigentlichen Grund, warum ich euch schreibe. Seit Anfang des Jahres habe ich regen Kontakt zu einer wundervollen, intelligenten und sehr attraktiven Frau. Da wir aber leider etwas voneinander entfernt leben und wir auch beide ab und zu an den Wochenenden arbeiten müssen, haben wir es noch nicht geschafft, uns zu treffen. Wir telefonieren mehrfach die Woche, auch Videochat. Aber jetzt, da sie am Wochenende vorbeikommen möchte, habe ich das Gefühl, einem enormen Leistungsdruck zu erliegen. Hatte seit meiner Trennung weder Sex, ich hoffe doch mit dir selber, noch sonstige Intimitäten. Sie hat Bekanntschaften, scheint eine sehr ausgeprägte Libido und eine ganz klare Erwartung zu haben. Also habt ihr vielleicht einen Tipp für einen, der sich von den Erwartungen seiner Bekanntschaft bzw. vor dem Nichterfüllen dieser fürchtet? Euer Carlo. Mir sind mehrere Sachen gekommen. Erstmal schreibst du, dass du ein Workaholic bist. Und Menschen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die sich sehr, sehr in ihre Arbeit vertiefen, tun das nicht immer nur aus der Motivation, dass sie besonders viel Spaß macht, sondern weil es eigentlich ein Kompensationsgeschäft ist, dass sie da eine Anerkennung bekommen oder meinen zu bekommen, die sie woanders vermissen. Und am Ende vermisst du diese Anerkennung von dir selbst.
Ist es auch ein Thema, was du für dich aufmachen würdest in der Intensität?
Ich würde schon sagen, dass ein Teil meines Antriebs aus einem Mangel kommt. Also nicht alles kommt aus dem, wow, ich bin so toll und ich habe so viel und deswegen muss ich noch mehr geben und sprudel so über und muss einfach nur ein Mikrofon anmachen und dann kann ich es da reinsprudeln lassen. Also ein Teil meiner Schaffenskraft kommt auf jeden Fall aus dem Gefühl, nicht zu genügen. Aber ein anderer Teil kommt auch einfach aus dem Spaß daran, was ich mache. Also es ist ein Gemischtwarenladen, wie immer im Leben. Es gibt ja nicht diese eine Wahrheit, ne? Also wer einem das verkaufen will, auch Bücher, wo immer so drin steht, das und das ist zu tun, dann denke ich mir, es wurden so viele Dimensionen von Wahrheit ausgelassen. Der Mensch, also wir nehmen ja nur 4 Dimensionen wahr und es gibt ja so viel mehr Dimensionen, die man wahrnehmen kann. Das ist ja das Krasse. Also ich meine, das wird jetzt so ein bisschen abgedriftet und spirituell, aber
ganz leicht.
Ich meine, Einstein hat darüber geredet, ne?
Wir reden gleich hier über Stringtheorien, ich sehe es schon.
Lieber über Stringtangers, also zurück zum Thema. Diese Erwartung, Carlo, von denen du sprichst, das ist jetzt erstmal, muss man sagen, wie es ist, erstmal nur Einbildung in deinem Kopf. Also die Erwartung hast du an dich selber. Und in dem Moment, wo du so hohe Erwartungen an dich hast, kann dich das auch ein Stück weit blockieren in deinem vollen Leistungspotenzial. Es gibt von den Ärzten den Ausspruch, ich bin immer dann am besten, wenn es mir eigentlich scheißegal ist. Und da steckt ein wahrer Kern drin. Dass man mit den Frauen auch am besten agiert, zumindest auf dieser lockeren, flirty Ebene, wenn es einem eigentlich egal ist. Weil dann kommt man mit wenig Bedürftigkeit rüber und Frauen, die sind Bluthunde in Sachen Bedürftigkeit riechen. Also auf allen Ebenen. Ich möchte hier performen beim Sex und das gelingt mir nicht, weil mir die Lunte abschmiert. Ich möchte unbedingt, dass du heute mit mir nach Hause kommst. Ich möchte, dass wir ein Paar werden. Ich möchte, dass du dich in mich verliebst. Frauen haben da so ein feines Näschen für. Die Frage ist also, wie kannst du deinen eigenen Erwartungsdruck runterschrauben? Wie kannst du die Erwartung an dich selbst zurücknehmen? Und ich glaube, das kann nur passieren in dem Moment, wo du dir selbst genügst, in dem, was du jetzt bist. Weil du kannst jetzt nicht noch schnell Sex üben. Also klar kannst du dir ein paar Meilen runterholen und denkst, ah ja, der Lachs steht noch, funktioniert noch alles. Ab und zu muss er sich übergeben, also ich habe das Handwerkszeug.
Vielleicht einen ganz praktischen Tipp aus meiner Vergangenheit. Als ich sehr viel gezockt habe, habe ich auch das eine oder andere Mal, komischerweise hat sich das ergeben, mit Frauen auch geschrieben und auch so eine Art Videochat war das damals am Rechner bedient. Und ich kenne genau diese Situation, dass man sich eigentlich sehr vertraut ist über das Schreiben und auch über das Kommunizieren über den Bildschirm. Aber der nächste Schritt in die reale Welt zu treten, und so ist es ja auch hier, ist einfach mit sehr großer Angst besetzt, weil man am Ende sich eigentlich doch nicht kennt, obwohl man der Meinung ist, man kennt den anderen. Und ich habe immer den Fehler gemacht, genau in diesen Situationen, wo ich mich dann mit denen treffen wollte oder dann auch wirklich getroffen habe, ein besseres Bild meiner selbst zu zeigen. Also, dass ich irgendwie in der realen Welt noch viel, viel interessanter wirken wollte, als ich eigentlich vorher gewirkt habe. Und dadurch ist was passiert, was ich im Nachhinein sehr bereut habe, nämlich, dass ich es gar nicht geschafft habe, diese natürliche Ebene, die man sich vorher zusammen erarbeitet hat, in diese Vertrautheit, habe ich da zerstört. Und im Endeffekt ist es auch nie was geworden. Wenn du den Mut hast und dich das traust, mit ihr zu besprechen, und ihr scheint wahrscheinlich auch auf der Ebene, wo ihr seid, schon in einem Dialog zu sein und über Themen zu sprechen, die weit über das hinausgehen, was man eigentlich am Telefon bespricht, würde ich das vielleicht ansprechen und den Mut haben zu sagen, ey, eigentlich habe ich wirklich krassen Schiss, dich das erste Mal zu sehen, weil ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt und wie ich mich da verhalten soll und was passiert, wenn wir uns total attraktiv und anziehend finden oder vielleicht auch nicht. Und über diesen Weg, wenn ihr auf dieser Ebene seid, könnte sich ganz viel entspannen und vielleicht entsteht dann auch ein Gefühl von nicht abliefern müssen bei dir, sondern dass du dich auch in diese Situation einfach hineinbegeben kannst und nicht den krassen Macker im Bett spielen musst, den du vielleicht auf Arbeitsebene kennst, dass du als Workaholic immer performen musst und immer Leistung abrufen musst.
Was mich ein bisschen irritiert an deiner Geschichte, Max, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass irgendeine richtig attraktive Frau hinter ihrem Computer aufgetaucht ist bei so einem Date.
Erstaunlicherweise war es so. Das hat mich
ja,
am Ende...
True doch, Story wirklich. Oder was?
Das ist keine Top-Story, ist wirklich so. Es gab eine Frau, die... Wir haben auch schon vorher so Bilder ausgetauscht, wo klar, also bevor es überhaupt in die visuelle, ins visuelle Erkennen ging, wo ich mir schon ein bisschen mit sabberndem Mund Hoffnung machen konnte, wie das figurlich enden wird. Und ich war auch wirklich sehr überrascht, als sie mir dann gegenüber saß. Und? Aber genau aus der Situation heraus habe ich das auch versaut, weil ich eigentlich mich höher gestellt habe als sie, weil ich dachte, naja, wer wird es schon sein? Genau deine Reaktion, so bin ich auch in dieses erste Treffen gegangen. Das ist irgend so ein krasser Internet-Nerd, irgendeine Frau, die eigentlich nichts zu bieten hat. Und am Ende saß da eine attraktive Frau, mit der ich mir auf jeden Fall hätte mehr vorstellen können. Aber leider ist es dann nicht dazu gekommen. Und nicht, weil sie nicht wollte, sondern weil ich mich verhalten habe wie ein Idiot.
Es gibt so viele Dates, auf die man zurückblickt und man einfach weiß im Nachhinein, was man für ein krasser Depp gewesen ist, ne?
Auf jeden Fall. Das war eins von denen.
Oh, auf jeden Fall. Ich hatte auch mal eine Situation mit einer Frau, da war das umgekehrt, dass sie, ich glaube, sie meinte, hey, wenn wir jetzt miteinander schlafen, ich glaube, ich bin wieder eine Jungfrau geworden, weil ich irgendwie 12 oder 13 Monate keinen Sex mehr hatte. Und das hat sie mir gesagt, während wir schon in Doggy-Style-Stellung waren und ich ihn gerade reingeschoben habe, dass ich ihn bitte nicht bis auf Anschlag reinschiebe, weil sie das Gefühl hat, dass sie über die Monate eine Jungfrau geworden ist. Ich muss sagen, so dirty das klingt, aber ich fand das ziemlich geil in dem Moment.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, dir ist der Lachs abgeschmiert.
Nee, tatsächlich nicht.
Schade, das wäre die so weitaus spannende Geschichte gewesen.
So ein Alarm vom Gehirn ausgegangen, so Alarm, mehr Blut, mehr Blut. Nichts mehr, wir müssen die linke Gehirnhälfte schließen, wenn wir noch mehr Blut runterschicken. Linke Gehirnhälfte schließen. Ich hab Blut gesagt. Kennst du diese Kinderserie von...
Ja, früher? Es war einmal das Leben.
Es war einmal das Leben, genau. Das war so eine Kinderserie, wo kleine Comicfiguren im Körper und in den Venen erklärt haben, wie das Ganze funktioniert. Und irgendeiner hat immer den Befehlston drauf gehabt und hat gesagt, da müssen jetzt weiße Blutkörperchen hin und da gibt's gerade eine Wunde von außen. Die haben nie wirklich Sex damit erklärt, ne? Diese kleinen... Es war einmal...
Doch. Wirklich? Es gab eine, ich erinnere mich noch, die hat mich auch sehr verstört, weil...
Gab es aber auch so richtig Analsex und alles?
Mit so kleinen Analfissuren, die dann von dem weißen Blutkörperchen repariert wurden. Diese Analszene von dieser Serie, was mich an der sehr verstört hat, mich hat die Serie sowieso sehr verstört, weil ich als Kind nicht verstanden habe, warum in dem Körper lauter kleine Männchen leben.
Vorstellung. Parasiten!
Genau. Ich glaube, das war eine sehr erwachsene Sicht auf diese Welt und sie haben es versucht schön zu erklären, aber eigentlich habe ich es als Kind nicht verstanden. Und als dann diese Sexualkunde-Serie herauskam und ich die gesehen habe, war ich komplett verwirrt, weil auf einmal so viel auch in der Außenwelt stattgefunden hat und diese Männchen, die normalerweise nur im Körper stattfinden, auch außerhalb stattgefunden haben. Das war vorher auch schon Thema, aber nie so präsent wie in dieser Serie. Und als dann auf einmal diese beiden Menschen ineinander verschmolzen sind, daran erinnere ich mich noch, und die haben das dann so grafisch so gespielt, dass daraus dann irgendwie so die Eizelle entsteht. Und es war fast wie der LSD-Trip bei Dumbo, als die Elefanten irgendwie diese Blasen, dieses Zeug getrunken haben.
Boah, ich habe schon immer Filme gehasst, besonders Zeichentrickfilme, wo zu viel getanzt und gesungen wurde.
Aber kennst du diese beiden Phänomene, diese beiden LSD-Trips aus Dumbo und aus Alice im Wunderland, diese verrückte Tea Party.
Ich kenne auf jeden Fall die Dumbo-Szene, die ich immer gerne vorgespult habe.
Ja, ich auch. Aber meine Eltern hat sich ja damals keiner Gedanken darüber gemacht. Die haben das einfach auf mich draufgestürmt und gesagt, hier bitte.
Nimm mal ein bisschen Zeichentrick-LSD, mein Kind. Ich glaube, manche Filme versteht man wirklich nur, wenn man die gleichen Substanzen genommen hat wie die Macher.
Ich glaube auch.
Unsere nächste Mail, sie kommt von Marie. Lieber Max, lieber Jakob, ich bin 26 Jahre alt, weiblich, habe eine sportliche Figur und sehe auch nicht schlecht aus. Demnach bekomme ich auch schnell mal die Blicke von anderen Männern und auch die Aufmerksamkeit. Heute Abend bin ich nach einer Karnevalsparty vom Sportclub nach Hause gekommen und war nicht so glücklich, wie ich es mir erhofft hatte. Wir waren an dem Tag schon lange unterwegs und ich war bereits müde und vor allem stehe ich eigentlich null auf Karnevalsmusik. Ich glaube, da bist du nicht die Einzige.
Ich glaube auch.
Ich war als Cheerleader verkleidet. Jawohl. Die Jungs dort sahen wirklich süß aus und ich hätte gerne einen davon kennengelernt. In der Vergangenheit war ich auf Partys viel betrunkener und habe mir auch öfters Männer geklärt. Ich hatte nun letztes Jahr meine erste Beziehung und kannte vorher nicht dieses Gefühl von Geborgenheit. Ich vermisse es. Ich vermisse es auch abends im Bett, jemanden Vertrautes zu haben. Auf dieser Party hätte ich gerne einen dieser gut aussehenden Jungs aus dem Sportteam kennengelernt. Aber irgendwie war ich blockiert und konnte niemanden ansprechen oder anflirten. Auch obwohl ich tanzen liebe und es gut kann. Bei der Musik ging es einfach gar nicht. Meine Frage an euch. Zu Karnevalsmusik erotisch tanzen, das möchte ich sehen.
Das möchte ich auch sehen.
Im Endeffekt ging es mir nur um das reine Aufreißen von einem der hübschen Sportler. Aber dennoch bin ich gegangen. Das ärgerte mich besonders, als ich doch beim Jacke holen von genau den Jungs noch ein paar Kommentare zu meinen Pompons bekommen habe. Aber ich sah keine Erfolgschance für den Abend. Ging es mir wirklich nur ums Aufreißen? Ich verstehe nicht, warum ich an dem Abend nicht so locker sein konnte, wie ich vor allem früher war. Und warum beschäftigt mich das jetzt noch, sodass ich enttäuscht von meinem Handeln bin? Warum bin ich gegangen?
Wow, das kenne ich auch sehr gut von mir.
Ja, dass du bei einer Party leer ausgegangen bist?
Das sowieso. Aber dieses Hereininterpretieren im Nachhinein in diese Situation, dass da vielleicht viel mehr gegangen wäre. Also gar nicht so die schnelle Nummer, die man vielleicht am Abend hätte schieben können, sondern dass vielleicht in der Person, die man da drüben gegenüber gesehen hat, eine versteckte Seelenverwandte geschlummert hätte und man durch das Nicht-Ansprechen das danach nicht wieder treffen, was geschaffen hat. Man hat das Universum nicht zusammengeführt in dem Moment. Man hat das Universum eigentlich verraten. Nicht nur sich, sondern das ganze Universum.
Das kenne ich aber auch zu gut. Es kommt eine granatenmäßige Frau in der S-Bahn rein und ich meine, ich muss sie jetzt ansprechen, weil ich sonst mein Schicksal, meine Wegbestimmung nicht folge, weil das ist genau die Frau, die es sein soll. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr vom gesamten Sportteam gesprochen hat, süße Männer, dass es da nicht um Seelenverwandtschaft ging. Es sei denn, sie hat sich mit der ganzen Mannschaft seelenverwandt gefühlt. Also ich glaube, es ging einmal um was Körperliches und es ging auch hier um Erwartungsdruck. Also weil es gibt ja einen gewissen Erwartungsdruck. Also du müsstest dir jetzt einen Mann klären, um ein Gefühl zu erzeugen, was du vermisst. Also dieses Gefühl von Geborgenheit. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl von Geborgenheit bei One-Night-Stands sehr, sehr selten erlebt habe.
Ja.
Also jemand mit nach Hause nehmen und dann sich geborgen fühlen. Es war immer, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich dann jemanden umarmt habe, da liegt eine fremde Wurst neben mir.
Eine vegetarische oder eine richtige?
Schon mit Eiweiß aufgekocht, mit...
Mit hausgemachten Eiweiß von dir, meinst du?
Auch das, meinetwegen. Aber kennst du das bei einem One-Night-Stand, wenn du die Person umarmst, dass du dich nicht wirklich vertraut mit ihr fühlst? Das ist so, was machen wir hier eigentlich?
Also eigentlich bei One-Night-Stands ist körperliche Nähe, die Kuscheln oder intimes Küssen führt eher zu einer Befremdlichkeit und noch einem stärkeren Alleinsein-Gefühl. Ganz komisch. Also es ist nicht so, dass man in dem Moment sagt, okay, jetzt bin ich hier schon, jetzt nehme ich mir auch mal hier so ein Päckchen Geborgenheit mit nach Hause. Ganz im Gegenteil, ich habe das immer vermieden und eigentlich wollte es nur auf den Sex hinauslaufen lassen, weil ich wusste, wenn ich hier irgendwas hineininterpretiere und versuche, eine Ebene zu schaffen, wo es um mehr geht, dass ich mich am Ende noch eher alleine fühle und dann eigentlich fast noch trauriger nach Hause gehe, als wenn es nur um rohen Sex gegangen wäre.
Ah, Hast du schon mal beim Sex angefangen zu weinen?
Nein, natürlich nicht.
Hä? Du? Kann doch sein. Also ich hatte es mal mit meiner Ex-Freundin, dass sie angefangen hat zu weinen. Das war ganz schön, aber aus nicht aus Schmerz, sondern weil es schön war. Würde dich das geil machen?
Nee, ich glaube, es würde mich eher befremden. Also es wäre eher so, was ist hier los?
Ich war nämlich auch im ersten Moment total erschrocken, als sie angefangen hat zu weinen. Weil ich konnte es nicht ganz deuten. Ist es jetzt gerade zu doll oder was passiert ihr gerade? Und dann meinte sie, weil es so schön ist. Gut, genug Selbstbeweihräucherung ist mir auch nur einmal passiert in meinem ganzen Leben.
Es hätte nur noch schlimmer kommen können, wenn sie gesagt hätte, dein Schwanz ist so unfassbar groß. Ich bin einfach so beeindruckt.
Ich bin zu Tränen gerührt.
Nein, ich hätte niemals gedacht, dass ich so einen großen Schwanz abbekomme. Aber was ich mal hatte, ist, dass ich eine Frau hatte, die so Probleme hatte, mit mir zu schlafen, dass sie extrem weggezuckt ist einmal und keinen Bock mehr hatte und es sofort unterbrochen hat. So, ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die sich von meinem Schwanz weggestülpt hat und der Ecke wieder angezogen saß.
Ja?
Das war wirklich richtig erschreckend.
Eine ähnliche Situation hatte ich auch mal. Das war ein Mädel, das hat wirklich 3-4 Monate gedauert, bis wir in der Kiste gelandet sind. Also wir haben uns das richtig erarbeitet. Ich würde sagen, ich habe das richtig erarbeitet.
Ich würde auch sagen, du.
Ich war, glaube ich, 22 und sie war 19 oder so. Und wir waren bei ihr zu Hause, als ihre Mutter nicht da war. Und die hatte das Bett auch in so einem ganz komischen Schrank. Es war so eine Schranknische, da hatte die ihr Bett reingebaut. Das war super merkwürdig. Also das war so ein kleiner Öko, die ganze Family, also die Mutter und sie. Und es hat alles so leicht ökologisch wertvoll gerochen in der Wohnung.
Wie riecht es denn, wenn es alt ökologisch wertvoll riecht?
Geh mal in einen Bioladen rein, der nicht in der Kette angehört und nimm mal erste Nase so. Das ist genau das. Und diese Nase hast du auch jedes Mal genommen, wenn du in die Wohnung reingekommen bist. Auf jeden Fall hat sie nicht ökologisch wertvoll gerochen, das war schon ganz gut. Also sie hat jetzt nicht irgendein Mehl benutzt, um sich die Haare zu waschen. Und wir hatten so Sex und das war auch ziemlich geil. Und dann hat sie angefangen, mich zu reiten. Und auf einmal hat sie irgendwie gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, es tut gerade weh. Und ich habe irgendwas gesagt, was genau darauf eingegangen ist. Also ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber so, ja okay, dann lass uns ein bisschen vorsichtiger sein. Aber sie hat verstanden, ja, aber das muss wehtun. Ey, und du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell sie von meinem Lachs runter war. Und ich habe das überhaupt nicht gesagt. Und die Stimmung, und ich habe versucht, mich zu erklären danach, ich habe es hundertprozentig nicht gesagt, ich weiß es. Weil ich würde niemals sagen, ja, aber das muss wehtun. Und sie hat, das war einfach ein riesen Missverständnis. Und ich habe mich gewundert, ich bin doch gerade auf dich eingegangen verbal, dass wir irgendwie langsamer machen oder aufhören oder was auch immer. Und sie war so stocksauer und ich habe es nicht verstanden. Und danach war die Stimmung so tot, als ich dann aufgeklärt habe und das, als wir es klären konnten, dass es wirklich nicht mehr weiterging. Danach war alles trocken.
Ich kann mir dich gut vorstellen, wie du mit deiner irrigierten Wünschelrute versuchst, irgendwie die Sache wieder zu kitten. Und am Ende wieder, ist doch alles gut.
Entspann dich da mal rein.
In so einer Situation gibt es auch nichts Schlimmes als einen Mann, der vor dir steht, mit seinem irrigierten, womöglich Fleischpenis und versucht emotional auf dich einzugehen und zu sagen, es ist alles gut.
Der vorher noch in deinen Gedanken gesagt hat, das muss wehtun. Das war wirklich ein richtiges Scheiß-Sex-Missverständnis.
Ein Bims-Verständnis.
Ein Bims-Verständnis, genau. Ich weiß noch, wie ich in den Anfängen meines Sexlebens so richtig unbeholfen war, auch bei allen Sachen, die ich immer gemacht habe. So wie als ob man am Barren so eine neue Figur turnt oder über den Bock springen musste, wo man überhaupt nicht weiß, wo die Hände hingehören, wie man alles macht. So. Also so wie das erste Mal Autofahren war das für mich. Und mittlerweile, wenn jeder Griff zur Rutsche, nein, Quatsch.
Hast du auch schon wieder alles verlernt oder meinst du, du kannst wieder auf deine Automatismen zurückgreifen?
Tatsächlich glaube ich, dass ich mich ein bisschen eingrooven muss.
Ich glaube auch.
Also ich übe mal bei dir auf der Tour so.
Danke.
So ein einfaches
Mit Massagen Fingern, wahrscheinlich.
Genau, so ein einfaches Fingern an deiner Puppe. Da groove ich mich mal wieder ein. Ich habe mir ja mal so einen Kurs gemacht in der Befriedigung der weiblichen Punani mit der Hand und ich glaube, man kann das auch simulieren mit
ich glaube auch.
Würde ich dann aber gerne mit Handschuh machen. So, jetzt zurück zu Marie. Also Marie, das Erste ist, glaube ich, dass du das Gefühl, was du aus einer Beziehung kennst und ein Stück weit vermisst, nicht in einem One-Night-Stand finden würdest. Also wenn es dir um reinen Sex geht, dann ist das was, was als Cheerleader verkleidet beim Karneval, denke ich, möglich sein müsste. Warum hast du es nicht ermöglicht? Das ist die Frage. Ne? Warum hast du es dir nicht ermöglicht? Weil ich glaube, wie du dich beschreibst, gäbe es genug Männer, die auf dich anspringen würden. Da würde ich mir meinen rechten Arm für abschneiden, wenn das nicht so wäre.
Ich auch. Beide
also,
Arme.
Wenn wir im Großraum Köln suchen dürften, also ich würde sogar ein Stück von meiner Vorhaut hergeben.
Aber nur ein kleines.
Und meinen linken kleinen Zeh. Und du dürftest mir noch einen Zahn rausschlagen. So, das reicht jetzt aber auch. Auf jeden Fall. Es ist ja die Angst davor, du bist ja in einer Art Reaktionsmuster. Also du wartest darauf, bis du ein Signal kriegst von einem Mann, was stark genug ist, dass du sagst, okay, hier in diesem Signal kann ich agieren. Und ich glaube, dieses auf Signale warten sorgt dafür, dass ganz viele Konstellationen, die im Kopf schon stattfinden, also wo sich die Frau denkt, ey, den finde ich in irgendeiner Weise attraktiv, mit dem würde ich gerne, nicht stattfinden, weil jeder auf das starke Signal des anderen wartet.
Hm. Ja, absolut.
Wie kannst du der Herr deines eigenen Lebens werden? Also wie kannst du selber für dich starke Signale senden oder sagen, du holst dir das, was du brauchst und sagst, hey, du sprichst ihn mit einem, in Anführungsstrichen, netten Spruch an, ey. So zum Beispiel, hey, deine sportlichen Leistungen möchte ich mal auf einem ganz anderen Feld beobachten. Ich meine, auf dem Karneval ist alles möglich, da kann man auch mal so einen lustigen Spruch. Und wenn du so einen offensiven Spruch raushaust, dann danach ein Stück weit wieder zurückrudern, dass das nur ein Spaß war. Und ab dem Moment ist der Mann on fire. Ist es wirklich so. Wenn du so einen lustigen, frechen Spruch raushaust, der halb im Scherz gemeint ist, halb ernst, und danach, wenn der Mann sagt so, okay, hier habe ich eine Chance, Vollgas, danach ein Stück wieder zurückrudern und das ist so ein bisschen wie der Drill mit einem Fisch, der eigentlich ein bisschen zu groß ist für den Haken und für die Schnur. Einen Fisch zieht man auch nicht gleich raus, den macht man müde. Und so macht man einen Mann auch müde. Also schön Karnevalsmüdigkeit erzeugen.
Was ist das für ein Tipp? Man macht einen Mann von One-Night-Stand richtig schön müde.
Nein, er muss darum kämpfen. Also es ist nicht so, ja, dass man sagt so, hey, okay, jetzt ziehe ich dich mal rein und du bist an Bord und gibst Sashimi, sondern immer wieder ein bisschen Leine geben, reinziehen. Du bist fast an Bord, wieder Leine geben, reinziehen. Und ich glaube, als Cheerleader mit Pompons kannst du das sehr, sehr gut. Wir hatten ja das Thema Pferde und wie Frauen das fühlen, wenn sie reiten. Beim letzten Mal dazu haben wir sehr viele interessante Nachrichten gekriegt. Eine lesen wir gleich vor, aber erstmal unser Sponsor von dieser Woche und das ist Bayer Dynamic. Und wir sind ja gerade auf Tour, wir zeichnen hier in einem gemütlichen Hotelzimmer auf mit dem Fox USB-Mic von Bayer Dynamic. Und das ist praktisch, ist klein, es hat eine super Klangqualität. 24-Bit, 26 Kilohertz, das heißt, man kann den Sound nachher auch noch bearbeiten. Ist ein Popschutz dabei und ein Tischstativ, das heißt, man braucht auch das Mic nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Egal, ob ihr Podcaster seid, singt, Sprecher seid, ich finde, das macht einen richtig guten Job. Und das Mic hat noch mehr praktische Features, zum Beispiel eine Mute-Taste, weil es hier im Hotel ab und zu mal rumpelt, weil irgendwelche Leute meinen, ihren Trolley über den Gang ziehen zu müssen. Kann man es einfach rausmuten, braucht man später nicht rausschneiden. Das Ganze gibt es als Bundle, als Creator 24 Bundle mit einem kleineren Kopfhörer oder als Creator Pro Bundle mit einem größeren Studio-Kopfhörer, den ihr dann auch gleichzeitig zum Abmischen benutzen könnt. Also wenn ihr mehr unterwegs seid, empfehle ich das Creator 24 Bundle. Wenn ihr mehr zu Hause seid und dort podcastet oder auch viel schneidet, dann das Creator Pro Bundle. Wenn ihr mehr hört, als dass ihr produziert, dann gibt es einen ganz neuen, geilen Kopfhörer von Bayer Dynamic. Bluebird heißt der. Und das ist ein Bluetooth-Kopfhörer. Da könnt ihr bis zu 6 Stunden Musik oder Podcasts hören. So lange ist nämlich die Akkulaufzeit. Was besonders ist an dem Ding, ist, der hat eine Mosaik-Klangpersonalisierung. Das heißt, nicht jeder Mensch hört alle Frequenzen gleich gut. Und manche sind bei uns ein bisschen niedriger und nicht mehr ganz so gut ausgeprägt. Und ihr könnt einen kleinen Hörtest machen, welche Frequenzen das bei euch sind. Und dann kreiert er aus 2 Frequenzen, die ihr noch gut hört, genau diese Frequenz und simuliert quasi das volle Klangspektrum, dass ihr wieder alle Frequenzen gut hört und das ist wirklich ein richtiges Aha-Erlebnis. Dann hat der Bluebird noch ein paar andere Features, die ich sehr cool finde, zum Beispiel sehr hohen Tragekomfort, weil er ein flaches Design hat. Das heißt, wenn man eine Mütze aufhat oder sich irgendwo anlehnt, so wie ich beim Schlafen immer, drückt das nicht ins Ohr. Und ihr könnt auch euer Handy bedienen mit dem Kopfhörer, weil es hat eine 3-Tasten-Fernbedienung. Das heißt, ihr müsst es nicht rausholen. Egal, wo ihr unterwegs seid, ob auf Android oder iOS. Sowohl das USB-Mic Fox als auch der Bluebird findet ihr alles auf bayerdynamic.de. eine Sache noch zum Reiten, die ist mir schändlich unterlaufen und da haben wir erstmal mitgekriegt, wie viele Pferdemädchen uns eigentlich hören. Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass viele Frauen uns auch beim Reiten hören.
Meintest du, uns hören welche beim Reiten?
100%. Lass es bitte in meiner Fantasie. Und ich hatte Isländer mit Haflingern verwechselt und natürlich kann kein Haflinger Tölt, das können nur Isländer. Jetzt weiß ich das auch wieder. Danke für die Erinnerung. Manchmal auch ein bisschen zornig war die. Aber ich mag das. Ich mag zornige Frauen. Und wir haben ja auch gesagt, dass das manchmal schöne Gefühle untenrum machen kann, wenn man zu Pferde ist. Darum hat man so lange auf die Innovation Auto verzichtet, weil es einfach viel schöner war.
Für alle Beteiligten.
Martha schreibt, ich habe selber ein Pferd, also kann ich etwas dazu schreiben, wie es ist, zu reiten. Ich habe dabei überhaupt keine sexuellen Gefühle. Buh. Mach hier bitte unsere Vorstellung nicht kaputt. Egal in welcher Gangart. Selbst beim Tölt nicht? Das wundert mich jetzt aber.
Das wundert mich auch ein bisschen.
Ich bin ja auch geritten und ich hatte immer nur unangenehme Gefühle. Ich habe Westernreiten gemacht und dieser Knuffel ist immer richtig schön an meinen Hodensack geschlagen. Das war sehr, sehr unangenehm. Es war jedes Mal, als ob jemand vor dir steht und so leicht gegen die Eier tritt. Aber so nach 100 kleinen Tritten tut auch das weh. Ich war auch sehr schlecht. Okay, sie schreibt, das hat allerdings zur Folge, also dieses Reiten, dass ich beim Reiten auf einem Mann nur sehr schwer komme. Das kann ich sehr lange, ohne mich dabei in Richtung Orgasmus zu bewegen. Es langweilt mich eher. Das ist so ein öder Ausritt an der Bundesstraße.
Mit so einem Zwergpony. Es ist mir einfach nicht gewachsen.
Mir und meiner Punani reicht das hier nicht an dieser Stelle.
Geh mir weg mit deinem Zwergenpenis.
Ich bin ganz andere Sachen gewohnt. Ich bin ganze Sättel gewöhnt. Da es in anderen Stellungen nicht so ist, scheint es daran zu liegen. Ich werfe hier mal die Frage auch noch in den Raum. Fühlen sich Frauen, die reiten, für den Mann beim Sex anders an? Also ich hatte schon mit ein paar Reiterinnen zu tun und manche verwechseln, dass das kein Pferd unter ihnen ist. Also das hatte ich tatsächlich, also so das, die fangen dann auch so, als ob sie gleich traben. Also da denkt man sich so Scheritt und Traben, dass man gleich noch so ein Kommando kriegt von oben. Und man so unten dann so, okay, ich mache ja schon Schritt. Also war nicht immer eine angenehme Erfahrung.
Also was ich sagen kann, Frauen, die reiten, die bewegen sich mit dem Becken eher vor und zurück und nicht nach oben und nach unten. Das ist so meine Erfahrung.
Machen nicht den geilen Dipper, ne?
Genau, das machen die nicht so gern, weil sie, ich glaube, beim Reiten ist das auch so eine Bewegung, so dieses Vor-Zurück, so mit dem Becken, und das merkt man auch beim Sex so ein bisschen, aber es ist jetzt vielleicht auch, meine empirische Studie würde nicht ausreichen, um das zu beweisen zu können.
Die Stichprobengröße meinst du?
Ja.
Aber ich glaube, du hast vollkommen recht, also Reiten ist ja eine ganz bestimmte Art, sich zu bewegen, damit es auch für das Pferd angenehm ist und dass man nicht immer so holpert da oben drauf, ist, wie man so ein, als ob man so ein angebundener Stein ist. Es ist wirklich ein rhythmisches Miteinander mit dem Pferd. Und beim Sex ist es ja fast manchmal so ein Gegeneinander. Mhm. Und vielleicht liegt genau da der Unterschied, dass man so miteinander reitet, wenn die Frau sehr viel reitet, dass es überhaupt keine Reibung gibt, sondern so, okay, wir sind jetzt hier im seichten Fahrwasser für eine halbe Stunde miteinander geschaukelt. Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt auch Frauen, die wirklich zu Pferde und zu Mann richtig gut beritten sind.
Mhm, gibt's auch, ja.
Gibt ganz tolle Pferdemädchen. Okay, Max, eine letzte Frage an dich. Wenn du weißt, dass eine Frau gerne reitet, findest du das eher sexuell anziehend oder sagst du Vorsicht, hier könnte die falsche Gangart gewählt werden?
Komischerweise finde ich Frauen, die reiten, extrem attraktiv. Ich kann dir nicht so richtig sagen, warum, aber ich finde auch diese Hosen und diese Stiefel, die machen irgendwas mit mir. Also wenn man die mal in diesem Dress erwischt, dann hat es mich auch direkt erwischt. Also das ist sofort so, okay. Aber wichtig ist, man muss wirklich einen guten Arsch haben, beziehungsweise muss man die Hose gut auswählen, weil manchmal sieht der Arsch in diesen Hosen wirklich aus wie Kraut und Rüben, das will eigentlich keiner sehen. Und das muss man, ja, man muss gut darauf achten, welche Form hinten diese Leder, dieser Lederschutz hat, der diese Arschhose am Ende so ein bisschen, ja, schützen soll. Das ist wichtig, das ist mir aufgefallen.
Bei ja, ist ein bisschen wie Stringtanga, ne? Also manche Frauen, Stringtangas beim Baden sind ja wahnsinnig in Mode gekommen und nicht alle Frauen können den richtig geil tragen, also meine Meinung, ne? Mhm. Und manchmal denkst du dir, wow, nimm mal den Schnürsenkel aus seinen Pobacken. Ein normaler Badeanzug würde es auch tun. Klar kann man den immer mit Selbstbewusstsein tragen und ist auch schön und ist, alle haben sich lieb, aber ich finde, manchen Frauen steht es einfach besser als anderen. Ich würde dich gerne mal in Stringtanga sehen.
Ich wollte gerade sagen, ob man die Frage bei uns aufmachen kann. Manche Männer können vielleicht auch keinen Stringtanga tragen. Und da würde ich eher zu dir tendieren, dass du einen Stringtanga trägst, bevor ich einen trage.
Weil bei mir immer das Gay-Radar anspringt in der Sauna.
Nee, ich glaube, bei dir würde ein Stringtanga einfach noch ein bisschen ästhetischer aussehen als bei mir.
Ich hatte mal vor einer Weile von einer Ex-Freundin die Unterhose an, einfach weil ich es lustig fand. So, sie war gerade auf Toilette und ich habe die angezogen, das war so ein Stringtanga. Also natürlich fällt vorne alles raus,
ja.
Aber es trägt sich auch einfach verdammt unangenehm. Ne? Das ist so, als ob die ganze Zeit du dir die Hose irgendwie rausziehen willst und ja. Du weißt, das ist Normalzustand. Allerdings auf Reisen finde ich Stringtanga super praktisch, ich trage ja selber keine, aber du hast so wenig Gepäck dabei. So ein kleiner Stringtanga, den kannst du falten auf Filmdosengröße. Du kannst ja wirklich 20 Stringtangas mitnehmen, also super.
Ja.
Und deine Tasche ist gerade mal so voll, wie als ob du eine Boxershorts dabei hast oder einen so einen festen Schlüppi von Baywatch. So, genug über Unterhosen geredet. Egal, ob ihr gerade einen Stringtanga tragt, eine Boxershorts oder ein Slip oder als Mann so ein Slip, der noch so ein bisschen an den Beinen runtergeht und Zugriff hat. Oder ihr seid cowboymäßig ohne unterwegs, nackig, wie mein Vater sagen würde.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken. Diese Folge wurde aufgenommen mit dem Fox USB-Mic von Bayer Dynamic.